Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen anstachelnden Folge von den Commander Kompass. Ihr habt es vermisst, mein Schrei ist wieder da und endlich nehme ich auch mal wieder eine Folge auf, bei der ich Folgendes sagen kann. Wir stacheln nicht nur mit unseren Meinungen an, ich stachel vor allem Fritz an mit seinen schlechten Takes.
Freddy, ich wollte gerade sagen, wie schön es ist, deine Stimme zu hören, nachdem ich jetzt eine Woche nicht da war und wie sehr ich dein Hallo vermisst habe. Und das Erste, was passiert, ist, dass du einfach mal wieder so erstmal einen Front bringst. Womit habe ich das verdient?
Möchtest du jetzt halt nicht Jochen hauen?
Ja,
indem gut, ich dich anstachel.
Also, du meinst, nachdem du mich gegoldet hast, muss ich auch sagen, so der Jochen ist, glaube ich, derjenige, der goldet. Der sitzt da so mit seinen Locken im Hintergrund und lacht sich ins Fäustchen. Schon seit der Podcast losgegangen ist, seit es uns gibt eigentlich. Und wir beide kriegen uns immer in die Haare. Und Jochen ist eigentlich, glaube ich, derjenige, der hier goldet.
Gut möglich. Ich dachte gerade eher, dass Freddy dich auf jeden Fall zum Kampf zwingen will, aber nicht unbedingt goldet, weil in dem Fall hättest du ihm ja wahrscheinlich logischerweise schon direkt zurück auf die Fresse gegeben. Aber wir werden rausfinden, was es da für Feinheiten gibt, denke ich heute, wie man so Dreiergespanne oder Vierertische entzweien und zerstören kann.
Was glaubt ihr, wie viele unserer Hörer da draußen haben jetzt schon so eine ungefähre Idee, worum es heute gehen könnte in der Folge?
Ich glaube, die letzte Folge angehört haben und werden wir mittendrin abgebrochen haben, gesagt, warte, das heben wir uns für die spätere Folge auf. Wahrscheinlich die Leute, die letzte Folge angeschaut haben. Denn es geht.
Und die Leute, die den Titel der Folge gelesen haben, natürlich.
Okay, Jochen, dein Realismus und dein Pragmatismus, der geht mir langsam echt auf den Senkel. Ich glaube, nächste Runde komme ich mit meinen gegoldeten Kreaturen bei dir vorbei.
Sehr schön, danke.
Siehst du, Anstacheln funktioniert. Anstacheln oder funktioniert es nicht?
Was auch übrigens funktioniert, mein lieber Freddy, funktioniert tatsächlich, dass Leute Shoutouts bekommen, wenn sie uns Bewertungen geben auf Apple Podcasts. Das haben nämlich wieder zwei Leute gemacht. Und weil wir Wort halten, kriegen Maxchen Mustermännchen und Aigo der Dojo-Meister oder Dojo-Meister? Dojo-Meister. Beide einen Shoutout von uns. Die haben uns beide eine nette 5-Sterne-Bewertung dagelassen. Damit sind wir mittlerweile bei einigen 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts und freuen uns darüber. Und alle anderen, die Lust haben, einen Shoutout zu bekommen von uns, die dürfen auf Apple Podcasts uns auch ein Rating hinterlassen. Alle anderen, die einfach nur nett sein wollen, dürfen natürlich auch auf YouTube abonnieren, liken und subscriben oder auf Spotify 5 Sterne hinterlassen. Wo wir auch Shoutouts geben würden, wenn Namen neben den Bewertungen stünden, was noch nicht der Fall ist.
Ihr könnt uns einfach Name droppen, Screenshot schicken auf Twitter und jeden anderen Podcast taggen, damit sie uns einfach sehen. Wir brauchen die Cloud, wir wollen gierig sein.
Wir brauchen die Cloud, wir brauchen die Cloud vor allem deswegen, weil wir uns auf Folge 100 zubewegen. Ne? Heute ist unsere 90. Folge, wenn ich richtig zähle. Und wir müssen für 100 uns irgendwas überlegen, wir wissen noch nicht genau was. Gehört, es gibt irgendeinen Witz, der zu Ende erzählt werden soll. Wurde mir jetzt durch die Grapevine kam das an meine Ohren, aber wenn ihr Ideen habt für Folge 100 oder besondere Wünsche oder andere Vorschläge, lasst auch einfach mal einen Kommentar da oder schreibt uns auf euren beliebtesten Kanälen. Und ansonsten würde ich sagen, Freddy, jetzt wurde so viel rumgegoldet. Was goat?
Also hier ist normalerweise, habe ich ja hier die Übergänge, aber du schaffst es alle zu ruinieren gerade.
So ist es.
So einfach werden. Ja, natürlich, es geht heute nicht nur um Goat. Es geht um Forced Attacks allgemein und eben was Zwiespältiges ist, weil man möchte ja, dass Leute angreifen, oder möchte man das denn? Interessanterweise ist die Community gerade etwas gespalten und gleichzeitig nicht. Ich stelle jetzt mal zwei Thesen auf. Goat ist eine super Mechanik und man möchte die gerne weitersehen. Und es gibt zu viel Goat. Das sind zwei aktuelle Meinungen, die man mittlerweile öfters online sieht und oft sogar von den gleichen Personen. Aber wenn was gut ist, kann es denn zu viel des Guten sein?
Zu viel des Goaten, meinst du?
Finde ich Goat.
Ich werde diesen Witz sowas von tot reiten, denn dieser Witz ist der Goat der Jokes. Versteht ihr? Okay, gut.
Verstehe, danke. Du wirst am Ende also auf einer toten Ziege in die Stadt rein. Ja,
aber sie wird gegoldet sein, deswegen muss sie immer noch reiten und angreifen. Freddy, wollen wir mal, oder Jochen, dir der Reihe nach an die Sache rangehen. Warum ist denn Goat cool oder vielleicht Forced Attacks allgemein, aber vielleicht konkret Goat? Weil irgendwie Goat ist doch eigentlich schon beliebt, dachte ich.
Ja, also ich glaube, Goat ist schon eine beliebte Sache. Also das jetzt so nach dem, was ich auf unserem Discord zum Beispiel lese, auch von den Leuten, mit denen ich spiele, und natürlich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich finde, Goat ist eine schöne Mechanik, weil es gibt ja in Commander unterschiedliche Faktoren und Mechaniken, die Spiele beschleunigen. Zum Beispiel den Monarch oder jetzt die Initiative. Weil man ja irgendwie dazu kommen muss, dass an dem Tisch was passiert. Und es kann ja durchaus sein, dass wenn man gar keinen Anreiz hat, zum Beispiel, also meistens ist es dann eben, dass durch größere Angriffe auch mal was durcheinander gebracht wird. Wenn man dazu keinen Anreiz hat, dann ist man sehr schnell in so einem Mexican Standoff und jeder belauert sich und es geht da nichts voran. Da ist das eine sehr coole Sache und da ist halt Goat einfach ein direkterer Weg, als zu sagen, ja, aber du willst doch vielleicht diese eine Karte am Ende deines Zuges ziehen. Also das funktioniert schon auch, aber Goat ist halt, du musst das jetzt tun. Du kriegst vielleicht sogar noch was, vielleicht ist es gar nicht so schlimm für dich, wie du erstmal denkst. Aber auf jeden Fall musst du jetzt angreifen und im besten Fall ist es für dich viel schlimmer, als du denkst. Und für die Person, die gegoatet hat, ist es fantastisch. Es kann natürlich trotzdem unübersichtlich werden, aber ich hatte jetzt noch nicht so schlimme Spiele, wo ich sagen würde, dass ich durch Goat irgendwie den Überblick verloren habe.
Das Problem werden wir später noch genauer drauf eingehen, aber die Goat-Mechanik ist an sich interessant. Also für Leute, die es nicht genau wissen oder nochmal einen kurzen Refresher brauchen. Goat, man wählt quasi eine Kreatur oder eine Kreatur ist gegoatet für die nächste Runde oder bis zum nächsten Endstep. Da gibt es übrigens auch Tricks, wie man sich selbst goaten kann und das ist selbst der eigene Endstep, dass man dann in nächste Runde nicht Force Detect wird.
Das ist mal wieder so eine Freddy-Aktion. Ich liebe es einfach jetzt schon. Hier sind mal die Basics für alle Leute, die Goat noch nicht kennen. Übrigens, 3D-Chess, ihr könnt euch auch selber goaden, bevor ich überhaupt sage,
ja, was Goat aber macht. Gegoadete Kreaturen müssen einfach einen Spieler oder eine Spielerin angreifen, die nicht die Person ist, die gegoadet hat, also anstacheln. Das heißt, wenn ich bin Freddy, ich spiele einen Goat-Effekt auf Fritz muss Jochen in unserer Konstellation jetzt angreifen, wenn er kann.
Wie wagst du es? Ich finde Goat fucking funny. Ich liebe Goat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, als die Mechanik zuerst mal kam, fand ich sie schon geil. Ich fand davor auch schon Forced Attacks tatsächlich mehr lustig, als es unlustig war, weil es gibt ja auch Leute, die das noch nie geliebt haben. Was ich am meisten, glaube ich, an dieser Mechanik mag, ist dieses Gefühl, dieses so tanzt für mich, meine kleinen Äffchen so und ne, so dieses, man hat so dieses Evil Mastermind Nicole Bolas Feeling irgendwie. Und das macht schon einfach Spaß. Und das macht auch schon Spaß bei den Forced Attacks. Da war das Problem nur, dass die Leute eben keinen Bock drauf hatten, kontrolliert zu werden und dir einen Gefallen zu tun. Und deswegen, also zumindest nirgends oft, vielleicht war ich auch einfach nicht beliebt in den Runden und die Leute haben mein Gesicht nicht gemocht. Aber oft gingen die Attacken dann auf mich selber. Und bei Goat ist halt so angenehm, dass die Leute halt angreifen müssen und sie müssen jemand anderen angreifen. Und es ist so befriedigend, eben der Grund zu sein, warum zwei Leute sich gegenseitig hauen und sich ihre Ressourcen, ihre Kreaturen an den Kopf werfen und sich gegenseitig schaden und es tun müssen. Es ist wirklich so dieses Voodoo-Puppen. Man sägt so seine Nadeln rein und dann hauen die sich, also wie so Doflamingo in One Piece oder sowas. Ich habe das krass geliebt am Anfang, als die Mechanik neu war.
Ja, ich habe da eine andere Meinung dazu zu Goat und das war es schon immer von mir. Das ist nämlich der Grund, weswegen jetzt es zu diesen doppelten Gedanken kommt. Ich finde, Goat ist eine super Mechanik. Ich finde, Goat ist nicht nur in größeren Massen schlecht für einen selbst, sondern auch oft schlecht für Tische und Tischpolitik, weil Goat schnell Überhand nimmt, was machbar ist, weil man zwingt halt eine Person anzugreifen und jetzt sagen wir mal, man hat zwei Decks, die goaden, dann hat man oft dieses Problem, dass eine Person muss die andere hauen, dann hauen sich zwei Leute kaputt und man hat das Trade Secrets Problem, dass die zwei Leute, die Goat-Effekte spielen, effektiv das Spiel unter sich ausmachen und die anderen zwei werden halt nebenbei gezwungen, sich wegzudreschen, weil man sich ja schützen kann und für Leute, die es nicht wissen, Zum Beispiel, wenn man Ghostly Prison hat oder Propaganda auf dem Feld, dann müssen gegoadete Kreaturen einen nicht angreifen. Man muss ja nicht zahlen. Mhm. Und das ist so eine Sache. Goad hat sehr viele komische Interaktionen. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt aufs letzte Set zurückdenken, Battle for Baldur's Gate, Commander Legends, da hat ja haben ja extrem viele Karten Goad, Goad-Effekte und es gab ja sogar ein komplettes Goad-Deck mit sehr vielen Einzelkarten und die führen eben in diesen größeren Massen genau zu dem Problem, dass halt eigentlich kreaturenbasierte Decks sehr hart gepunished werden.
Wobei ich dich da jetzt nochmal kurz fragen muss, bevor wir zu diesem Problem der kritischen Masse kommen. Fandest du die Mechanik an sich von Anfang an auch schon, war das auch schon nicht so ganz deins, wenn es jetzt nur punktuell auf einer Karte mal auftaucht und nicht du vier Goat-Decks am Tisch hast?
Punktuell finde ich es gut, aber ich sag's, wie es ehrlich ist, ich finde Forced Attacks besser.
Warum?
Forced Attacks dadurch, dass du den Leuten die Wahl lässt, auch einen selbst anzugreifen, ohne sich zu schützen, hat man den Vorteil, dass wenn die Gegner sich doch entscheiden, jemand anders anzugreifen mit dem Forced Attack, hat man selbst die politische Macht, den Streit anzuzetteln und tatsächlich den echten persönlichen Anstachel-Effekt zu haben von die zwei Leute haben sich politisch kaut. Wenn du das mit einem Goat erzwingst, dann bist du ja immer noch die Person, die politischen Konsequenzen davon trägt, weil du hast ja Person 1 gezwungen, die Person anzugreifen. Wenn es aus freien Willen macht, hast du auf einmal Bargaining Power.
Ich verstehe. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, glaube ich, auch in Folgen in der Vergangenheit. Das sind so, für dich ist es eher so ein Politics-Tool, das nicht wirklich Politics ist, weil man politikt ja im Grunde nicht wirklich. Also bei Dingen, wenn man großflächig goadet zumindest. Also natürlich, wenn man sagt, okay, punktuell mache ich das und das, da ist es ja immer noch in der Entscheidung. Man kann natürlich sagen, hey, wie wäre das denn, wenn ich jetzt von Spieler 3, der super stark ist, wenn ich dafür sorge, dass der jetzt seine Kreaturen in den Tod schicken muss? Das ist ja schon was man machen kann, aber gerade wenn man jetzt so ein Deck hat wie das Draconic Descent aus Battle for Baldur's Gate, wo sich ja wirklich alles um Goat dreht, da macht man das ja eigentlich nicht so. Da geht es ja hauptsächlich darum, gibt es etliche Karten, die es machen, allen Leuten irgendwas unterzujubeln, damit sie wirklich ständig angreifen müssen und am besten nicht mit Forced Combat, sondern noch mit Goat.
Ich finde diesen Politics-Aspekt, den du nennst, insofern ganz interessant, weil ich dir zustimmen würde, dass das ist, was Forced Attacks ohne Goat strategisch ein bisschen interessanter macht und fordernder macht als Goat. Das kann eben natürlich auch nach hinten losgehen, weil es dir halt auch passieren kann, dass die Leute dich als derjenige, der eben eine dieser unzähligen Forced Attacks, Fumiko the Low Blood oder was auch immer eben da liegen hat. Aber natürlich, wenn die Leute dann doch tatsächlich sich gegenseitig angreifen, dann ist es klarer, dass es deren Entscheidung war. Und dann geht sozusagen die Fehde direkt da zwischen zwei Leuten los und du bist nicht so klar die Kausalursache. Wobei ich finde, dass das bei Goat auch so ein bisschen drin ist, weil bei Goat, die sagt ja noch nicht, wer jetzt angegriffen werden muss. Es sagt ja nur, irgendjemand muss angegriffen werden, der halt nicht du bist. Aber ich sehe schon ein bisschen den Punkt, wobei ich jetzt sagen würde, so für mich bin ich dann doch ganz froh. Also ich habe ein Deck, mein Ruhan-Deck, das geht sehr viel auf so Forced-Attack-Effekte und da spiele ich eben auch Goat-Effekte drin und ich bin bei Goat eben dann doch immer ganz froh, am Ende des Tages sagen zu können, ich kann diesen Effekt relativ sicher spielen und weiß, dass ich nicht auf einmal kommt irgendwie so die fette Taraske mit Haste irgendwie aus dem Busch und greift mich an und der ganze Plan, den ich mir irgendwie überlegt habe, geht nach hinten los. Und dann ist mir dieser Sicherheitsaspekt von dem Goat eigentlich ganz recht. Und auf diesen drittes Level Politics Aspekt, auf den kann ich gerne auch mal verzichten, weil er dann ein bisschen auch eben einfach unzuverlässiger ist.
Wichtig ist, man zahlt aber auch für den Protection-Effekt im Sinne von Mana. Deswegen würde ich jetzt dann auch ganz gerne mal zum nächsten Teil rübergehen. Weswegen möchte ich eigentlich Forced Attacks und Goat-Effekte spielen? Was ist mein spielerischer Vorteil, die in mein Deck zu packen? Und ich fange direkt mal an, was genau stark ist, ist, dass der Schaden, der verteilt wird von Goat-Decks, von Forced Attacks geht an die Person, die es Board wenig bespielen. Also i.e. die Control-Spieler, die Aristocrats-Spieler, die nur kleine Dorks haben, die sie erstmal nicht sterben lassen möchte. Und dann hat man auf diese eher stärkeren Strategien und Combo-Decks einen Fokus. Man bestraft passiv mit kleinen Effekten diese Decks. Wer das Board nicht bespielt, muss es entweder clearen, sich selbst schützen oder dann trotzdem auch das Board bespielen. Und dadurch, dass mehr Leute halt aktiv werden müssen und sich nicht passiv zurückhalten können, weil sonst, wie gesagt, diese Fumiko geht halt lieber vorbei bei einer geht halt lieber vorbei bei jemanden, wo nicht Sexblocker sind, als bei der Person, wo halt, ja, Sexblocker sind. Wo die Hälfte der Armee einfach mitstirbt, ja, wenn sie den angreift. Was ja eh meistens die boardbasierten Decks sind, die sowas wie eben diese Fumiko spielen können.
Es trifft ja übrigens nicht nur so, also das ist vollkommen richtig, es trifft natürlich Decks, die wenig auf dem Feld haben. Es trifft aber auch, und das finde ich ganz interessant, sehr reaktive Decks, die aber trotzdem auf Fähigkeiten von Kreaturen setzen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ganz früher, als wir gespielt haben, war Maurice immer mit seinem 3-0-Deck unterwegs und der muss ja tappen, um was zu tun. Natürlich, genauso wie bei Mana Dogs, am besten sich ja erstmal aufhebt, denn man kann ja immer noch im Endstep von jemandem, deren Mana benutzen, sie bis dahin als Blocker verwenden, etc. pp. Und das alles fliegt ja dann auch raus. Also das kloppt sowohl die Leute, die controlligen Spieler raus, die sagen, ich brauche keine Kreaturen. Es kloppt aber auch sehr überproportional auf die Leute drauf, die sagen, ja, ich will natürlich viele Kreaturen, aber meine Kreaturen sind dafür da, dass ich die in euren Zügen benutze, um dann meine Fähigkeiten eben einzusetzen oder da dann mein Mana nochmal zu haben. Und ihr könnt mich theoretisch gesehen trotzdem nicht angreifen, weil so ein Llanowar-Elf ist ja nicht nur ein grünes Mana, das ist ja schon auch, kann ja auch ein Schutz gegen einen 10-10er sein, der halt kein Trampeln hat. Aber nicht, wenn er gegoldet ist oder gezwungen wird anzugreifen.
Ja, dann ist der 10-10er mit Trampeln eben meistens der Blocker, der den Llanowar-Elf eben einfach auffrühstückt und dann danach vorbeikommt in der nächsten Runde. Ich meine, das ist natürlich wichtig zu bedenken, dass das ist eine dieser Mechaniken und darüber geht es ja auch heute so ein bisschen, bevor wir überhaupt dazu kommen, 4 Goat-Decks am Tisch gleichzeitig, sondern ganz allein die Mechanik an sich, Goat und auch erzwungene Angriffe, also Forced Attacks. Für alle, wir haben es noch gar nicht genau definiert, also das sind alle Karten, die sagen, alle Kreaturen, die angreifen können, greifen diese Runde an, wenn möglich. Oder eben jede Runde müssen alle Kreaturen eingreifen, alle Kreaturen blocken. Also da gibt es verschiedene Effekte, die sowas in der Richtung machen. Klar, natürlich, also das besonders Coole daran finde ich eben, dass man genau auf eine interessante Art und Weise nicht nur dazu führt, dass eben die Spiele so ein bisschen mehr Geschwindigkeit und mehr Dynamik bekommen und Leute sich eben stärker mit ihren Sachen auf den Kopf geben gegenseitig, sondern eben auch, dass sowas wie irgendwie ein Elvish Piper oder sowas, den man sich gerne zurücklassen möchte, um mit der Tap-Fähigkeit was aus der Hand ins Spiel zu bringen, dann muss man das halt im eigenen Zug schon machen oder er greift halt an, wenn man ihn nicht auslösen kann. Das ist natürlich gut, aber der Effekt, der halt oft passiert ist, wenn gerade im Early Game, also im frühen Spiel, wenn man dann einen dieser Effekte am Tisch hat, dann gibt's halt diesen einen unglücklichen Thomas am Tisch, der halt vielleicht ein Ticken Mana-Screwed ist, ein Ticken hinten dran ist und ohnehin schon nicht in der stärksten Position ist und daraus ergibt sich dann, dass er sehr wenige oder keine Blocker hat oder halt nur Mana-Dorks als Blocker und alle Leute, wenn sie dann angreifen müssen, halt dahin angreifen, weil das andere Deck ist halt das Death-Touch-Deck, das 1000 Death-Touch Todesberührungskreaturen hat, wo man halt weiß, wenn ich da jetzt angreife, dann sterben meine Sachen halt, das macht einfach keinen Sinn. Das ist ein ähnlicher Effekt, wie wenn jemand irgendwie sowas wie Edric, Spymaster of Trest oder sowas spielt, der immer Leute eine Karte ziehen lässt, dadurch, wenn sie irgendwo Schaden zufügen. Oder diese ganzen neuen Silverquail-politischen Karten und so. Dass es eben oft dazu führt, dass dann eben die Person angegriffen wird, die ohnehin schon am schlechtesten dasteht. Also die Silverquail-Karten, bei denen ist es teilweise nicht so, weil sie dann diese Zusatzklausel oft haben, dass das nur triggert, wenn eben der Spieler mit mehr Leben hat als jemand anderer und so. Und dadurch, dass quasi Wizards ja so ein bisschen, glaube ich, weiß, dass es diese Dynamik geben kann. Aber das ist ein ganz grundsätzliches Problem an dieser Mechanik, dass wenn ich Leute zwinge anzugreifen und sie wollen ihre Kreaturen nicht verlieren, dann hauen sie halt auf den, der sowieso schon von Anfang an nicht in der stärksten Position ist.
Das ist auf der einen Seite wahr, aber es kann auch extrem falsch sein. Denn hier ist nämlich der nächste Grund, weswegen diese Effekte extrem stark sind.
Das stimmt, aber es könnte auch nicht stimmen.
Vor allem, weil jetzt hast du halt die Person, das boardbasierte Deck, das andere am Tisch, das angreift. Und es muss jemanden angreifen. Und man selbst hat zum Beispiel Vigilance oder Indestructible. Also greift es halt diesen kleinen Timmy Thomas an. Und dann bin ich natürlich Chad Kasachstan am Tisch und ich komme halt mal mit meiner Agro-Strategie vorbei und der andere hat gerade Timmy Thomasen angegriffen und ich als Chad kann natürlich jetzt halt auf einmal den anderen angreifen, das andere boardbasierte Deck. Wenn ich jetzt aber damit selbst plane und Vigilance einbaue, was passiert dann? Was wird aus einmal aus Vigilance? Dann wird aus einem defensiven Tool ein offensives Tool. Und deswegen sind diese Forced Attacks extrem stark in Agro-Decks, weil man muss eine gewisse Art von Defensive haben, um sein Board zu beschützen. Das heißt Indestructible, das heißt Vigilance und sonstiges. Und auf einmal werden diese verteidigenden Tools aktiv in Schaden für andere Spieler umgewandelt.
Die sind ja schon deshalb gut für Agro-Decks, weil es ist ja ein probates Mittel in, das heißt in Kampfsport oder in wirklichen kriegerischen Auseinandersetzungen, man muss ja nicht immer in allem der Allerbeste sein, beziehungsweise man muss nicht dafür sorgen, dass man auf dem besten Kampfplatz, den es gibt, gegen jemanden antritt. Es reicht vollkommen, wenn man besser vorbereitet ist auf die Sache, die dann passiert, auch wenn man nicht alles kennt. Und ein Agro-Deck ist ja für Schlachten und Kreaturenangriffe viel besser ausgerüstet jetzt als die anderen Decks am Tisch erstmal, außer es sind noch andere Agro-Decks. Das heißt, was eigentlich ein Nachteil ist, nämlich, dass du halt angreifen musst, das zum einen willst du es ja sowieso und zum anderen, ja, du kriegst natürlich dann auch ins Gesicht, wenn du jetzt zum Beispiel keine Vigilance hast, aber die anderen Decks sind ja noch viel weniger darauf vorbereitet. Also die stolpern ja quasi blind in den Kampf und du hast wenigstens noch, weiß ich nicht, eine halbe Batterie in deiner Taschenlampe drin und kannst dann nochmal ordentlich zulangen. Das ist, muss man, glaube ich, bei Agro-Decks noch dazu sagen. Also man lockt die Leute quasi in einen Sumpf, wo man selber aber wenigstens weiß, wo die festen Stellen sind. Zumindest die meisten.
Du weißt, wo du kämpfen wirst. Es wird in der Kälte sein, aber wenigstens hast du eine Decke mitgebracht.
Wir haben schon wieder so viele Bilder auf einmal. Ich finde es hervorragend.
Ja, also ich bin immer wieder begeistert davon, die Bandbreite an Analogien, die wir hier auspacken. Manchmal fällt es mir selber schwer, dem Ganzen noch zu folgen, vor allem wenn ich dann irgendwie jetzt auch noch ein paar mit einstreue. Aber das mache ich jetzt nicht, sondern einfach nochmal so kurz abschließend. Jetzt mal wirklich nur so, man hat ein Goat-Deck am Tisch, nicht mehrere, oder ein Forced-Attack-Deck am Tisch. Ist das was in eurer Erfahrung, egal ob ihr jetzt der Pilot hinter dem Deck seid oder eben nicht, etwas, was unterm Strich die Spiele, das Format lustiger macht, neutral oder weniger lustig für euch? Besser. Weil ich kann sagen, für mich auf jeden Fall lustiger. Also ich habe eigentlich immer im Großen und Ganzen Spaß, wenn solche Decks am Tisch sind. Für mich ist es nochmal was anderes als so Chaos-Decks, wo es dann einfach nur noch irgendwann richtig Banane wird. Weil irgendwie so diese Forced-Attacks, ich finde, man sieht sie auch. Mittlerweile ändert sich das mit Gaud jetzt ein bisschen, aber lange hat man sie nicht so viel gesehen. Es war jetzt nicht so, dass ständig man irgendwie immer Forced Attacks hatte, überall den ganzen Tag. Und in einem gewissen Rahmen finde ich das was doch tatsächlich irgendwie Spiele immer spaßiger macht. Genauso oder aus ähnlichen Gründen, warum ich halt Monarch cool finde, weil es halt auch schlicht und einfach das Spiel so ein bisschen dynamischer macht, ein bisschen den Game State voranbringt und eben verhindert, dass man sich in irgendwelchen Schützengräben vergräbt und einfach in einem Stalemate endet.
Ich finde, das sieht man immer ganz gut an einer dieser Aushängeschilder, nenne ich das jetzt mal, für diese Goat-Mechanik und generell diese Kampfmanipulation an Disrupt Decorum. Die Karte ist ja so ein Commander-Liebling inzwischen, würde ich sagen. Die ist ja auch öfter jetzt schon mal dann wieder vorgekommen. Die ist halt also die kostet 2 und 2 rot, ist eine Sorcery und sagt, Goat all creatures you don't control. Das ist jetzt im Kern erstmal eine Goat-Karte, aber das ist halt, eigentlich ist die so weit weg davon, ich muss jetzt ein dediziertes Goat-Deck haben, dass sie trotzdem lustig ist und man sieht aber den Effekt von sowas, den sowas haben kann. Selbst wenn man kein Deck eben hat, das nur goadet, das bringt einfach das Spiel auf eine sehr, finde ich, interessante Weise durcheinander, weil dann musst du dich mit was auseinandersetzen, womit du nicht gerechnet hast. Und das ist mir persönlich lieber, als wenn ich dann da sitze und einfach nur mein Mana offen lasse und dann halt hoffe, dass irgendwas das jetzt auflöst, weil ich selber gerade nichts hab. Und dann sitze ich nur da und warte und das zermürbt mich einfach und dann will ich lieber was haben, wo ich dann halt, vielleicht wenn ich clever bin, noch einigermaßen unbeschadet rauskomme und wenn nicht, ja gut, dann habe ich halt den letzten Kampf der Llanowar-Elfen, dann gebe ich denen halt schöne Fahnen in die Hand und dann müssen sie halt los, also was will man machen?
Der gute alte Wrath of Gold.
Ich bin mittlerweile mehr zwiegespalten, jetzt wo ich es öfter sehe, die Decks. Denn damals hätte ich gesagt, ja, super, ich liebe, wenn eine Thantis an Bord ist. Ich mache es immer noch, wenn eine Thantis im Spiel ist oder sowas.
Thantis, sag noch mal kurz für Leute, die sie nicht
das
kennen.
Das ist ein 6 CMC Commander, 5-5 Vigilance Reach, glaube ich.
Ja, Jund-Farben.
Für einen Jund-Commander, der, wenn er hat einen passiven Effekt, dass eben alle Kreaturen angreifen müssen. Alle gegnerischen Kreaturen müssen angreifen. Und wenn man selbst angegriffen wird, dann bekommt man Thantis bekommt eine +1/+1 Marke, genau, für jede angreifende Kreatur. Genau.
Aber es geht auch auf einen selber. Ich habe gerade noch geguckt. Also es betrifft wirklich das gesamte Feld.
Okay.
Nicht nur die Gegner.
Das finde ich auch, ist auch immer noch cool. Es bringt ein gewisses Tempo rein und Thantis wird riesig. Und gewinnt dann auch das Spiel am Ende. Der Hauptgrund, weswegen meine Meinung sich jetzt, je mehr ich spiele, jetzt wo ich selbst ein Deck habe, das in diese Richtung geht, geändert hat, ist ganz einfach. Die Decks werden viel zu oft Kingmaker. Weil im Late Game werden diese Goat-Effects ja zu einfach nur Attack-If-Able-Effects, also quasi zu diesen Forced-Attack-Effects. Die gegnerischen Kreaturen müssen angreifen und wenn man sie goadet und man selbst kann angegriffen werden, weil keine anderen Gegner mehr da sind, dann ist es halt einfach ein normaler Forced Attack. Und oft sind diese Goat-Decks nicht 100% damit equipped, das zu handeln. Also zum Beispiel bei Kid Kanto ist das, merkt man das halt sehr hart, wenn man sich ja seine eigenen Blocker, blöd gesagt, wegtappt, um Kreaturen vom Gegner zu kauen, damit man die zwingt, sich einen selbst anzugreifen. Und die fallen bei mir sehr oft in eine Rolle, wo sie selbst gar nicht am Ende so leicht gewinnen können, weil sie halt im 1 gegen 1 sehr stark abnehmen an Stärke.
Ja gut, ich meine, da finde ich, das ist was, wo ich jetzt argumentieren würde. Das ist ja letztlich so ein bisschen auch das Problem von der Person, die dieses Deck spielt. Also also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das was ist, was mich irgendwie im Format stört oder an der Mechanik an sich irgendwie stört. Also ich verstehe dieses Argument mit dem Kingmaking, aber das habe ich ja dann durchaus bei sehr unterschiedlichen Decks und bei sehr unterschiedlichen Konstellationen von Leuten am Tisch immer mal wieder. Und nur, dass das Deck an sich am Ende dann irgendwie nicht mehr die Punching Power hat, wenn es einmal aus dieser Mehrerspieler-Konstellation rauskommt und es politisch nicht mehr so gut läuft, weil es einfach 1 gegen 1 ist, und man dann die Sachen nicht in sein Deck eingebaut hat, dann ist das vielleicht einfach so, oder?
Ich glaube halt, also so dedizierte Go-Decks, vor allem wenn man es in Precons hat, ich glaube, die können psychologisch ein bisschen eine Falle sein, weil natürlich. Ich hatte es ja vorhin schon, das ist ja, und Freddy hat es ja auch gesagt, das ist ja im Grunde Politics ohne Politics. Also du zwingst ja die Gegner dazu, Dinge zu tun, die du möchtest oder die für dich nützlich sind, aber du hast jetzt nicht wirklich einen Hebel außer dieser Mechanik. Und dann bist du halt, also das ist durch den Spaß, der durch Goat entsteht, weil ich kenne den ja, ich finde das ja auch witzig. Ich habe ja auch letztens dieses Firkrak-Deck gespielt. Das ist einfach lustig, aber man kommt auch, finde ich, relativ schnell geistig in so eine Falle rein, wo man Goat schon für die Lösung hält. Und Goat ist halt nicht die Lösung. Goat ist eine sehr schöne Sache auf dem Weg dahin, bis man dann das Spiel gewinnen kann. Aber das wird dir Goat nicht erledigen, weil zum Beispiel bei dem Firkrak-Spiel ist man dann, man kann sehr schnell in eine Situation kommen, wo man nichts dafür hat, wenn man jetzt einen Kampf auslöst, dass die Person, die diesen Kampf gewinnen wird, unweigerlich zwischen den übrig bleibenden Leuten, mit einem den Boden aufwischt. Und ja, das ist natürlich den richtig, Boden da muss man aufwischt. Dann sein Deck da muss man sein Deck natürlich entsprechend dann auch bauen, man muss sich auf sowas vorbereiten, aber gerade glaube ich, wenn das als Precon dir serviert wird, und Precons haben ja durchaus öfter mal das Problem, dass sie den Sack nicht zumachen können, dann ist Goat da nochmal so ein spezielles Problemchen, weil du fährst ja sehr gut und sehr einfach bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann bricht dein Kartenhaus, wenn du gerade wenn du neu bist, relativ unersichtlich in sich zusammen, weil du hast ja nichts falsch gemacht, du hast ja alles ausgespielt, was du machen wolltest und was du kannst und auch so, wie es dir nützt. Aber dann bist du halt an dem Punkt, okay, jetzt stehe ich halt hier und kann nicht anders, weil ja, alles richtig gemacht, bis falsch war.
Aber du hast ja das Problem hier. Du bist ein Goat-Deck, ein Agro-Deck und musst den Late-Game-Plan haben, gleichzeitig der mit deinem eigenen Goat interagiert. Du hast also einfach mehr Teile. Du musst ein bisschen mehr unfokussiert sein. Um das alles unterzubekommen, hast du halt immer diesen Trade-off zu machen. So, behaue ich jetzt halt eben meine richtig starken, individuell stärkenden Karten, dann kommt meine Mana Crypt. Meine eine eben ins Goat-Deck, weil ich möchte halt die zwei extra Mana haben, um halt auch den teureren Goat-Effekt auszugleichen. Und mir dann halt einen gewissen Tempo-Vorteil zu erringen. Und ich glaube, das ist bei mir das Hauptproblem an den Goat-Decks, dass du einfach sehr viele Moving Parts haben musst, um dann wirklich fürs Endgame ausgestattet zu sein. Und somit entsteht eben diese Sache, wo man sehr oft diesen, okay, ich muss jetzt diese eine Person loswerden und ich hoffe, dass ich die letzte auch noch töten kann, jetzt in meinem eigenen Deck. Leider ist genauso, wie sich's ausspielt, ist das letzte überlebende Deck ein anderes Board-basiertes Deck, das einen mit seiner Board seiner Boardmacht meistens überrennen kann.
Ja, ich würde hier mal vielleicht kurz als Beispiel einwerfen, nochmal das Rohan-Deck, das ich vorhin erwähnt habe. Das habe ich damals bewusst gebaut mit eben genau dieser Überlegung, was mache ich, wenn ich am Ende 1-1 mit einer Person am Tisch bin und die Fumiko plus Ghostly Prison Effect Gameplan Geschichte und Goat Sachen nicht mehr so gut funktionieren. Ne? Also die Idee von dem Deck ist an sich, ich zwinge alle Leute dazu anzugreifen. Ich habe Ghostly Prison, das heißt, bei mir wird's schwieriger. Die Leute müssen trotzdem angreifen. Es ist also eine Art Pseudo-Goat-Effekt plus noch den klassischen Goat. Und in dem Deck ist es so, dass quasi Ruhan im Prinzip besser wird, je weniger Gegner übrig sind. Ne? Weil der sagt ja, Ruhan ist 7-7 und sagt, er greift immer at random jemanden an am Tisch. Was am Anfang vom Spiel insofern cool ist, dass ich versuche, mir dadurch keine Feinde zu machen. Und aber wenn ich später im 1-1 bin, dann greift er nur noch diese Person an und dann hat er auch ganz, also das ist zumindest die Idee, schnell die Commander-Schaden und ich habe halt viel Control-Magic und Counterspells und so weiter, um so zu versuchen, also das ist der Late-Game-Plan und der ist explizit in diesem Deck angelegt und das ist, glaube ich, was ich allen Leuten ans Herz legen würde, die selber gerne Goat spielen und merken, irgendwie tue ich mir mit dem Deck im Late Game ein bisschen schwer, ist tatsächlich sich zu überlegen, eine ganz klare Strategie, also eine sekundäre Strategie, was mache ich am Ende? Weil wenn ich wirklich sage, so okay, ich packe jetzt einfach 40 Länder und 60 Goat-Karten in dieses Deck, das wird natürlich irgendwann nicht mehr so einwandfrei funktionieren. Also das, glaube ich, ist was man aber durchaus einfach beim Deckbau mit ein bisschen Erfahrung irgendwann auch einfach berücksichtigen wird.
Ja, aber es ist genau eine Sache, die du jetzt halt hier ansprichst. Du hast den Backup-Plan im Commander.
Genau.
Der Ruhan macht jetzt halt an sich nicht viel für den eigentlichen Goat-Plan. Und man merkt es halt an den starken Commandern. Zum Beispiel Cross, was macht der? Er kann eine Kreatur, die Counter drauf bekommen, niedertappen.
Was macht der nochmal? Also, sagst du mir kurz, was der...
Wenn du einen Counter auf eine gegnerische Kreatur legst, tappst du sie und dann wird sie gegoatet. Aber erst tappst du sie.
Und der hat Grundfarben, oder? Glaube ich.
Der hat Band.
Ah, ach so, das ist aus dem Precon aus New Capenna. Das ist einer der...
Tja, ich bin ein Scrub geworden.
Secondaries.
Ihr Leute da draußen, schreibt wütende Leserbriefe, dass einer der Hosts von Commander Compass keine Ahnung mehr von Magic hat.
Ja, also er kann, erstens, er legt selbst Shield-Counter. Er kann Dinge niedertappen. Er hat quasi dieses Late-Game-Plan von, oh, ich buff eine gegnerische Kreatur riesig und mach den zu meinen Monarchen und dann im Endgame, wenn er der einzige, der niedrige ist, dann mache ich ihn halt zu einem Elch mit 17 Shield-Counter, damit er nicht stirbt. Und er ist halt dann ein 380-80, hat aber keinerlei Effekte. Der wird halt dann entweder niedergetappt oder weiter geblockt von 1-1er Tokens oder so.
Gut, aber dann, das wäre ja dann ein Beispiel wieder für ein weiteres Deck, das eben einen klaren Late-Game Spielplan ja,
oder eben, ja, eben hat. Das beste Goat-Deck ist Kadur und da steht nicht mal Goat drauf. Der zwingt einfach nur, dass alle gegnerischen Kreaturen angreifen müssen bis zu deiner nächsten Runde. Und wenn angreifende Kreaturen sterben, dann verlieren alle Gegner ein Leben. Es werden sehr viele angreifende Kreaturen sterben in dem Deck.
Da kommt gar kein letzter Commander Spieler. Angelegt, wenn ich jetzt eben ganz viele Tokens zum Beispiel Leuten gebe, dann lasse ich alle angreifen und dann spiele ich irgendwas, dass alle angreifenden Kreaturen irgendwie einen Haufen Schaden bekommen oder einen spontanen Instant-Board-Wipe oder sowas und versuche über diese Richtung dann zu gewinnen. Aber das Interessante ist ja jetzt so ein bisschen, so das ist ja alles, was wir jetzt gesagt haben, ist die Frage, ein einzelnes Goat-Deck am Tisch. Und ist das was, was insgesamt Spaß macht uns, wenn wir das selber spielen, wenn andere Leute spielen? Und wie gehen wir damit um, wenn andere Leute spielen oder wir selber das spielen, mit dieser Late-Game-Schwäche der Strategie? Ich glaube, was so in letzter Zeit so ein bisschen die Kritik an dieser Mechanik war, die ich vernommen habe, und Freddy, du hast, glaube ich, da mehr Spielerfahrung, du kannst das bestätigen oder widerlegen, dass ab 3 Goat-Decks oder vielleicht sogar schon ab 2 am Tisch wird es ein bisschen kompliziert. Also wenn es wirklich 3 Goat-Decks am Tisch gibt und eine Person, die die einzige unglückliche Person ohne Goat-Deck ist, die kriegt halt nur noch auf die Fresse von morgens bis abends. Und wenn es 4 Goat-Decks werden, dann kann es passieren, dass dieselbe Person, Kreatur von allen gegoatet wird und einfach nicht mehr angreifen kann. Und dann quasi das Gegenteil passiert von dem, was Goat eigentlich machen möchte, nämlich das Spiel beschleunigen, indem einfach niemand mehr angreift, weil alles die ganze Zeit gegoatet ist und niemand mehr angreifen kann. Der sogenannte Ultra-Goat, ja, wie wir alten Ziegenhüter ihn nennen.
Jochen, du wolltest was dazu sagen?
Ich habe nur, also bisher hatte ich so 2,5.
Das ist Maximum.
Und das ist schon, also das finde ich okay, das kann man durchaus machen, das ist auch nicht, sonst, man muss ja auch die Kehrseite sehen, sonst ist ja ganz schnell, gerade wenn man nicht goadet, sondern wenn man diese klassischen und eher älteren True-Forced-Attack-Karten benutzt, endet man halt im Player-Removal, weil natürlich sich niemand vorschreiben lassen will, wo man angreift, und dann ist man nicht die Person, also bei Fritz Beispiel zu bleiben, ist man dann auch die Person, die kein Goat hat, weil man diese Forced Attacks hat und alle Leute sagen, okay, wir machen das jetzt gleich unter uns aus, Freunde, aber vorher wird Jochen ausgeschaltet, weil dieser Drache, der alle zwingt anzugreifen, der geht mir tierisch auf die Nerven und der hat noch 3 andere Karten, die das machen, und dann ist er halt raus. Das ist so die Kehrseite des Ganzen. Das sieht man auch, also bei der Strategie, das war schon immer so mit dieser Art von Mechanik, dass wenn die zu viel auftaucht, also lustigerweise, wenn es nur True Forced Attacks sind, dann ist es ab einem gewissen Punkt vollkommen egal, dann müsste man das Deck gar nicht drum aufbauen. Bei Goat hatten wir gerade schon, wie es ist. Und ja, der dritte Fall ist dann halt, okay, es wird mega unübersichtlich und die Person fliegt raus, die kein Goat dabei hat. Das hatte ich zum Glück noch nie. Es ist auch so schon manchmal einfach ein bisschen, wenn ihr da draußen Goat spielt, ihr werdet es kennen. Wenn man nur Goat-Sachen auf der Hand hat, fragt man sich schon manchmal, was man jetzt eigentlich damit soll.
Goat ist halt so der Zucker im Kaffee eigentlich. Problem ist halt trotzdem, dass die Welt gerade ein riesen Diabetes-Problem hat. Auch wenn der Zucker im Kaffee natürlich gut ist.
Das musst du mir jetzt genauer erklären, was du damit meinst.
Diabetes ist eine Krankheit.
Nein, ich meine jetzt ich meine jetzt wortwörtlich Goat und Magic.
Okay. Goat ist sehr schön, wenn man es eben in Maßen hat. Das Problem ist eben, wenn man zu viel von diesem Goat, zu viel vom Zucker hat, dann hat es nämlich auch sehr gefährliche Effekte. Wie jetzt halt eben, zum Beispiel, du hast es schon gesagt, wenn sich 2 oder 3 Goat-Decks treffen, dann spielen Leute nur noch Kreaturen, die sich selbst tappen können, damit sie eben nicht mehr angreifen. Oder man spielt keine Kreaturen mehr, weil man halt nicht möchte, dass halt die eh niedergezappt werden oder man keine Kontrolle darüber hat, weil man ja dann anderen Personen weiter aushilft. Also werden natürlich was dann gespielt? Ne, erst einmal die Guardian Project und dann das nächste Enchantment und dann sucht man sich die nächsten Enchantments, so dass man sich blöd gesagt seine eigenen Mini-Combo, seine eigenen Mini-Storm zusammenbaut, um halt eines dieser Goat-Decks zu töten, bevor es deine Waffen gegen jemand anders verwenden kann. Und das passiert halt leider auch sehr leicht bei zwei Leuten, bei zwei Goat-Decks, die halt einfach zwei andere Spieler sich gegenseitig ausschließen. Und dann spielt man halt oft eine Art von 2 gegen 2 Commander. Also quasi eine Art Team-Commander.
Mhm. Die zwei Goat-Decks. Das ist mir durchaus auch schon passiert, ja. Das, wir hatten neulich ein Spiel, Jochen, du erinnerst dich vielleicht, wo du dein Vierkrag-Deck gespielt hast. Und es gab am Tisch noch Kit Kanto und die anderen beiden Decks, weiß ich gar nicht mehr, welche waren. Es waren auf jeden Fall keine Goat-Decks. Und dann eben, irgendwie es weggegangen ist von dieser lustigen, chaotischen Situation hin zu, man musste fast so ein bisschen sich koordinieren als Nicht-Goat-Decks am Tisch gegen diese Goat-Spieler. Und aus den Goat-Spielern, aus den Goat-Decks, ist irgendwie dann auch so eine Art von unheiliger Allianz entstanden, weil halt man dann eben auch oft, sich irgendwie, also sich diese Goat-Effekte quasi so verstärkt haben, ne? Also dass dann irgendwie zum Beispiel, also dass dann so viel gegoatet wurde, dass dann aber auch, okay, du hast jetzt diese Kreatur gegoatet, kannst du, lieber gegoateter Spieler, mir versprechen, dass du mich nicht angreifst, sondern den Dritten da drüben, weil wenn du mir das nicht versprichst, dann goate ich die halt auch noch. Und so goate ich jetzt halt was von irgendwie dem anderen dritten Spieler da drüben und dann ist man irgendwie in so seltsame Abhängigkeitsverhältnisse reingekommen, was finde ich in Commander immer mal wieder passieren kann und was jetzt per se noch nichts ist, was irgendwie gegen diese Mechanik spricht, aber zumindest auf jeden Fall mal eine Beobachtung, die man mal festhalten kann, dass sowas mit diesem vielen Goat-Support und diesen vielen neuen Goat-Legenden, die es jetzt gegeben hat in letzter Zeit, und da gab es hier wirklich sehr, sehr viele in den unterschiedlichsten Farben, dass es häufiger mal zu so Situationen kommen könnte.
Ja, man hat einfach ein riesen Tracking-Problem.
Gut, das ist natürlich doch das Nächste, dass das mit ganz viel Goat dann auch einfach manchmal ein bisschen anstrengend wird, den Überblick zu behalten, was jetzt gerade in welche Richtung gegoatet wurde.
Und es gibt noch eine Sache, die betrifft jetzt aber eher Precons und wenn man sagt, Precons sind dafür da, neue Leute ins Format zu holen. Wenn du ein Goat-Deck hast, das Deck wird niemals nur Goat-Karten haben, weil es ist halt, das ist ja nicht die einzige Art, diese Art von Strategie zu spielen. Da gibt's natürlich noch All Creatures Attack If Able, etc., etc. Das verzerrt einem ein bisschen den Blick drauf, welche Karten in Anführungszeichen gut sind, weil wenn ich jetzt, gerade wenn man dann mehrere Goat-Decks hat, wird plötzlich sowas mit All Creatures Attack If Able, kann sehr schnell zu einem absoluten Selbstmordkommando für einen selber werden, weil man das nicht kontrollieren kann, aber selber dem unterworfen ist. Und was ist dann die Schlussfolgerung, die in diesem Fall, in dieser Situation logische, diese Karte ist viel schlechter als die anderen. Was sie nur situativ ist, aber die rutscht halt auch nur in die Situation rein, weil sie da jetzt mit allen anderen Goat-Karten drinsteckt. Der Warmongering
Hellkite.
Der Warmonger Hellkite, genau. Der 5-5 fliegender Drache sagt, alle Kreaturen müssen immer angreifen und du kannst auch noch angreifende Kreaturen buffen. Das ist eine fantastische Karte. Der ist wirklich, den finde ich richtig gut. Der gehört zum Portfolio meiner Lieblingskarten. Aber in so einem Deck wie Fürkrag kommt er dir plötzlich vor, als ob er dich selber tötet und ob er dir einfach nur Steine an die Beine bindet. Weil plötzlich musst du selber angreifen, aber ich bin doch das Goat-Deck, warum sollte ich das jetzt tun? Dieser Drache ist doch totaler Müll. Und weg ist er. Der hat natürlich noch andere Boni. Das ist jetzt nur ein Extremfall, aber es passiert schon auch, glaube ich, dass man durch einen sehr starken Goat-Fokus ein bisschen aus den Augen verliert, wo die anderen Vorteile von dieser Art von Kampfmanipulation.
Wichtig, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Goat und Forced Effects sind super, um Hate Bears und Stacks Pieces auf Kreaturenbasis loszuwerden. Ja. Halt eben, das sind meistens 2-1er, 2-2er.
Wir haben es ein bisschen, glaube ich, angesprochen vorhin mit diesem Beispiel mit dem elvischen Pfeifer und den Mana-Dorks. Also das ist ja was ganz Ähnliches. Kreaturen, die einen kleinen Körper haben, die nicht für den Kampf gedacht sind, die man gerne loswerden möchte und wo man aber im Normalfall jetzt auch nicht irgendwie alle mit einem Removal gerade los wegballert, da ist das natürlich immer super so. Und das gilt ja für Hatebears ganz genauso. Ihr Lieben, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz gegen Ende der Folge fazitmäßig noch mal uns überlegen, für uns, für unsere Wahrnehmung gerade in diese Debatte, die es ja aktuell in der Community immer mal wieder gibt, haben wir das Gefühl, dass es zu viel Goat-Support gerade gibt? Weil zum Beispiel bei Treasures würde ich sagen, da wird es mir langsam so ein bisschen viel. So, das haben wir ja schon öfters thematisiert, könnte man mal eine eigene Folge auch mal dazu machen. Bei Goat selbst sehe ich das jetzt noch nicht so sehr, um noch mal hier so den Advocatus Goadoli zu machen. Und finde es eigentlich immer noch eine lustige Mechanik. Ich sehe so dieses Potenzial, wenn es zu viele Spiele sind, aber ich finde, dass das relativ einfach zu beheben ist, dieses Problem, indem man einfach, wenn alle Leute ihren Commander zeigen und man stellt fest, hey, es sind 3 Goat-Commander und nur ein Nicht-Goat-Commander, sich dann nochmal überlegt, ob nicht vielleicht 1-2 Leute ein anderes Deck spielen wollen. Und damit ist dann, finde ich, eigentlich so dieses Problem sehr, sehr schnell behebbar. Weil das Problem ist ja eigentlich nicht, dass Wizards zu viele Goat-Commander druckt und man kann jetzt nichts anderes mehr machen in Magic als außer Goat-Commander spielen. Also es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten im Commander Dinge zu tun. Und nur weil es jetzt mehr Goat-Commander gibt, das wäre zu mein Fazit, bedeutet das, also ich glaube, da hat das Format noch ganz andere Probleme bisher ganz gut gelöst. Da würde ich das jetzt eher so, ja, Clickbait-mäßig machen, irgend so ein Clickbait-Titel auf YouTube so. Geht Goat Commander unter? Fragezeichen. Und ich würde es recht simpel beantworten mit so, nö, also im Zweifelsfall einfach ein anderes Deck nehmen.
Ich glaube, Goat ist nicht hier die Scapegoat der ganzen Sache. Sollte es nicht werden, die Mechanik. Es ist das Timing. Es spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle bei der Sache, gerade bei dieser Stimmung. Wir hatten halt Capenna. Capenna Commander hat mehrere Decks. Eins davon ist Goat. Baldur's Gate Commander hat mehrere Decks. Eins davon ist Goat. Es ist cleverer, wenn man sagt, okay, es gibt ein Goat-Deck pro Jahr. Die Karten an sich sind ja nicht scheiße. Also die neuen Karten, die entworfen werden für Goat, finde ich eigentlich cool. Ich finde auch es nicht schlecht, wenn man Goat-Karten reinmacht. Wie ich vorhin gesagt habe, ich finde Disrupt Decorum ist eine super schöne Karte, um die auch in Precons einzubauen, weil die einfach das Spiel durcheinander wirft und zwar auf eine Weise, die einem so ein bisschen zeigt, wie cool und lustig und chaotisch Commander manchmal sein kann. Aber jetzt ist es halt so dieses Jahr, okay, Goat, jetzt kommen erstmal dann keine mehr, aber wollt ihr dann bitte vielleicht noch so ein Secret Lair Commander Deck mit Goat? Dann würden die Leute, ich würde dann verstehen, wo das herkommt. Das ist einfach so, okay, natürlich gibt, wenn es ein Precon gibt, tauchen die erstmal viel öfter auf als andere Decks, weil die Leute die dann mal ausprobieren wollen und dann hat man halt so schnell so ein bisschen verzerrtes Bild und man sagt, okay, 2022, boah, ist ganz schön viel Goat unterwegs. Was ja jetzt erstmal nicht schlimm wäre, und ich glaube, die meisten Leute werden jetzt auch nach einem unmodifizierten Fürkrak-Deck nicht sagen, also ich bin jetzt nur noch für Goat zu haben, sondern einfach, ja, hab's mal ausprobiert, ist cool, vielleicht behalte ich mir die 3 bis 5 Karten und baue dann was anderes.
Ja, es kommt genau, das Goat. Ich meine, ist zwar Goat in Meinung, aber nicht meine. Denn ich hab nämlich folgende Meinung. So viele dieser Goat-Karten machen einfach genau das Gleiche und ich verstehe den Sinn nicht dahinter, wieso so viel aktuell gedruckt wird, wenn jede Karte eine minimale Variation des gleichen Effekts sind, weil hier ist nämlich meine Meinung zu Goat. Das ist eine Mechanik, die sieht deep aus, but it ain't that deep, fam. Es ist am Ende nur eine Art von Manipulation. Die Mechanik hat nicht so viel, wie es eigentlich ursprünglich scheint, auch wenn wir jetzt versuchen, ich habe mir auch schon ein bisschen was aus den Fingern gesaugt, es stimmt schon, was wir in dieser Folge gesagt haben von den Agro-Playern, aber es sind halt nur kleine Vorteile davon. Es ist jetzt halt nichts, was ich sage, das ist was, wo man 10.000 Versionen von dem gleichen Effekt ist. Dadurch, dass ihr beide immer wieder zurückkommt zu Disrupticum, als der Keypiece.
Nur Jochen.
Und das ist die Karte, die immer noch reingespielt wird. Und dieses ist immer noch die gleiche. Und gleichzeitig ist, muss ich halt dann fragen, spielt ihr andere Goat-Karten als Disrupticorum? Meistens nicht, weil sie ich eben...
Oh doch, ich spiele schon ein paar.
Dadurch dieses, reichen.
Dieses Bloodthirsty Blade zum Beispiel finde ich super.
Oh Gott, ich finde die schrecklich.
Das, die finde ich auch gut. Also wir müssen ja nicht, wir haben ja durchaus unsere Differenzen, aber die Bloodthirsty Blade baue ich auch gerne in Decks ein. Die fand ich auch cool, als sie rauskam. Übrigens, was nicht so viele Leute kennen, eine fantastische Forced Combat Karte, die kein Goat ist, ist zum Beispiel Angel's Trumpet. Schaut sie euch einfach, sucht sie einfach.
Angel's Trumpet ist auch cool.
Matthias blendet sie für alle unsere YouTube-Zuschauer mal ein.
Karte.
Angel's Trumpet ist unglaublich schwierig zu lesen in der Urform. Es ist leicht, wenn man sie sich auf Scryfall anguckt. Die ist toll. Die funktioniert auch super und die ist eine clevere Karte aus der Sparte. Alle müssen angreifen, sonst kracht's. Ich sag kurz, was sie macht. Sie kostet, ist ein Artefakt für 3 und sagt, alle Kreaturen haben Wachsamkeit. Und zu Beginn des Endsteps von jedem Spieler werden alle ungetappten Kreaturen getappt, die nicht in diesem Zug angegriffen haben. Und Angel's Trumpet fügt dem Spieler dann so viel Schaden zu, wie viele Kreaturen getappt wurden. Das schaltet nämlich das aus mit, okay, ich tapp mir das dann weg und mach das dann so und so. Die Engel sehen, wenn du versuchst zu bescheißen und dann kriegst du halt trotzdem ein bisschen auf die Fresse.
Trompetet.
Angel's
aber Trumpet. Freddy, wir haben dich unterbrochen. Dein Fazit zu Goat ist, dass es designmäßig dir einfach so ein bisschen viel und gleichmäßig wird mittlerweile.
Es ist extrem viel das Gleiche. Es ist halt einfach, oh, ich bin der große Goat-Dude, der einmal pro Runde alles goaten kann und dann bin ich halt noch ein random Body on Board.
Der Goat-Gott.
Oder Gott jedes quasi. Mal, wenn ihr X macht, goate ich X. Und es ist halt einfach nicht viel unterschiedlich in dem Sinne.
Ja.
Und ich sehe auch nicht so viel, wie man es unterschiedlich macht. Bloodthirsty Blade ist halt ein Equipment. Man kann die Karte auch gut finden. Aber sie ist ja wenigstens was anderes. Aber es geht halt nicht in die Richtung. Es geht halt mehr in die Richtung, ich bin eine große Kreatur, die einen einmaligen Goat-Effekt hat. Und entweder du flickerst mich oder ich habe irgendeine Condition, die den Mars-Goat triggert. Und wir wollen das auf jede Art von Condition erfüllen irgendwann mal, damit wir einfach mal sagen können, ja, jetzt habt ihr genug und jeder kann alles mit allen goaten und dann sind wir alle gleich. Und das ist ja genau das, was wir wollen in Commander, wir wollen alle gleich sein.
Wir wollen alle gleich sein, das ist ein schönes Schlusswort, bevor wir zur Karte der Woche kommen. Vielleicht erstmal nochmal, um das ganz klar zu sagen, wenn ihr da draußen Goat-Decks einfach total dufte findet, dann bitte lasst euch auf gar keinen Fall von uns abhalten, das zu spielen. Magic und Commander ist groß genug, dass wir alle mit allen Decks, glaube ich, viel, viel Spaß haben können. Wenn ihr der Meinung seid, hey, boah, ey, ganz ehrlich, ich will mir mein Goat-Deck nicht blöd reden lassen von diesen Kerlen da, ich will denen mal richtig die Meinung geigen, dann freuen wir uns enorm, wenn ihr das tut, und zwar indem ihr uns auf Twitter folgt, @edh_kompass, oder aber einfach in den Kommentaren hier unter dem Podcast. Und wenn ihr eure Meinungsäußerung einfach auf eine kleine Bewertung in Spotify beschränken möchtet oder in Apple Podcasts, dann freuen wir uns natürlich auch umso mehr. Und vor allem, wenn ihr Leute habt in eurer Playgroup, die einfach dieses eine Goat-Deck die ganze Zeit zocken und ihr eine Intervention machen wollt, hey, ihr spielt vielleicht ein bisschen zu viel Goat, schickt ihnen doch ganz gerne diesen Podcast, dass sie vielleicht ein bisschen zur Vernunft kommen. Und ansonsten würde ich sagen, Jochen, du hast eine Karte der Woche dabei, oder? Take it away.
Ihr habt sogar die Wahl. Also ihr könnt entweder einen hinterlistigen Piraten haben oder 2 weiße Combat-Tricks.
Ich glaube, der Pirat ist nicht verkehrt. Oder aber es gibt was Ähnliches wie den Pirat, was gut zum Goat-Theme passen würde. Ich weiß nicht, ob du spontan drauf kommst, welches Rätsel ich gerade stelle.
Boah, ich glaube, ich komme nicht drauf.
Okay, dann mach du das.
Gut, also aber was wollt ihr haben? Lieber den Piraten?
Ich bin für den Pirat.
Freddy, du möchtest mach den Feiertag, wir haben Donnerstag einen.
Okay, passt auch zu Goat.
Dann nehme ich den Feiertag. Ja, passt auch zu Goat. Grün ist die Farbe von Fox. Ist absolut richtig. Weiß inzwischen auch jeder, der Commander spielt. Weiß hat auch gute Fox. Und wir hatten schon mal als Karte der Woche den Dawn Charm, der ebenfalls Kampfschaden verhindern kann. Aber ich habe immer noch, also in relativ vielen Decks, den Holiday oder halt Feiertag. Ich finde das einfach auf Deutsch viel geiler, aber Holiday ist so aufgeladen und so mächtig, aber Feiertag ist einfach, yo, warum wird kein Schaden zugefügt, weil alle Leute mit Bollerwagen und Bier unterwegs sind. Es ist ein weißer Instant und sagt einfach nur, dass aller Kampfschaden in diesem Zug verhindert wird. Das ist eine grundsolide, sehr schöne Karte. Dadurch, dass man in Weiß zwar schon wissen kann, dass es Fog-Effekte gibt und es gibt auch nicht super wenige in Weiß, man aber meistens in Grün damit rechnet, kann man Leute damit relativ gut überraschen. Und wenn man die richtige Version davon hat, nämlich die Invasion-Version, hat man noch so ein fantastisches, uraltes Urza-Artwork mit phyrexianischen Schiffen, die durch den Himmel fliegen. Das ist allein deshalb schon richtig geil, dass man so mal, also ich habe die Karte extra in diesem Druck ausgesucht, weil die ist mechanisch gut und die ist einfach optisch eine Wucht.
Grund, weswegen ich die Karte wollte, im Gegensatz zum anderen, ist nämlich wegen der schwarzen Karte. Ich finde nämlich Off-Color-Fog-Effekte sehr gut.
Jetzt kommt Darkness.
Denn quasi die Ein-Schwarz-Variante,
du bist
die
Prevent-All-Damage so ist.
Und wieso mag ich die nicht? Ich bin einfach so oft verwirrt, dass Leute diese 18-Euro-Darkness-Karte spielen über Holy Day, über einen normalen Fog-Effekt. Teilweise, du bist in Absan, was ist dein Fog-Effekt? Du hast Zugriff auf alle mächtigen Fog-Effekte der Welt und du wählst Darkness?
Vielleicht hast du sie ja noch von früher.
Also ein kleiner Diss noch am Ende gegen alle möglichen Leute da draußen. Ich mag Fog-Effekte ja auch sehr gerne. Mein lieblingsweißer Fog-Effekt ist der, mir fällt leider der Name gerade nicht ein, der den Combat-Step beendet, mit dem Mandate man auch Eldrazi Annihilator verhindern kann.
Auch Mandate of Peace?
Das... Ja, genau, wo ja, dieser glaub, Typ mit diesen leuchtenden Handschellen drauf ist. Das ist mein Lieblings-Fog-Effekt oder einer meiner Lieblings... Nein, ich hab... Okay, es gibt so viele Fog-Effekte, die ich mag. Holy Day, Feiertag, auch sehr lustig. Kann ich gut heißen. Ich könnte ihn jetzt gerade gebrauchen, weil, falls Leute sich gewundert haben auf YouTube, was ich gerade gemacht habe hier, ich habe irgendwas mir gerade in mein Auge gerieben. Das brennt wie Sack hier und dementsprechend könnte ich auch einen Fog-Effekt für mein Auge gebrauchen. Freue mich aber trotzdem, dass wir uns es wieder an das Ende dieser Folge geschafft haben.
Socials und haben wir schon gemacht. Twitter, Instagram, YouTube, Folgen.
Bleibt nur zu
schreibt
sagen,
uns
ihr lieben Leute da draußen, Glocke. Bleibt menschlich sauber, seid gute Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und gute Demokratinnen und Demokraten und goadet mehr euch gegenseitig. Bis nächste Woche, oder?
Ja. Und goat noch auf unseren Discord und nehmt an der Boxing League teil.
Fritz, ich kaufe dir echt bald eine Ziege und stelle sie dir vors Haus.
Ja, ich bitte darum. Also, bis nächste Woche. Ciao.
Mäh. Ciao.